Liebe KollegInnen, ganz herzliches Willkommen von unserer Seite. Uns, das sind Sascha Gerdes und ich, hier aus Kiel am 2. April. Das Kaiserwetter draußen ist jetzt mittlerweile schon der Dunkelheit leicht gewichen, aber das ist ja das erste Derma at Home nach der Zeitumstellung. Also ich hoffe, Sie haben es alle mitbekommen und sind rechtzeitig zugeschaltet zu unserer Live-Sendung. Und wie immer, Sie wissen, das ist vor allen Dingen Ihre Sendung und Ihr Mitmachen, Ihre aktive Teilnahme ist für uns und für Sie ganz wichtig. Sie haben dazu eine Chatfunktion in Ihrem Browser. Bitte mit vollem Namen anmelden, damit wir Sie ansprechen können. Ich bin heute der Master unserer Fragerunde und freue mich dann, dass, wenn Sie Fragen haben oder Kommentare und Anmerkungen zu unserem heutigen Thema. Das Thema ist ein alter Bekannter, Hidradenitis suppurativa. Und wir kriegen heute ein Update im Jahr 2025. Und wie immer ist auch der Referent ein alter Bekannter, nämlich Professor Falk Bechara aus Bochum, ein ganz ausgewiesener Experte für genau dieses Gebiet. Bevor wir in das Thema Hidradenitis suppurativa 2025 einsteigen, übergebe ich aber sehr gerne an Sascha Gerdes. Sie wissen, dass vorher unsere Derma-News folgen und die präsentiert Ihnen heute Sascha Gerdes.
Ja, ganz herzlichen Dank, Uli. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. In den Derma-News heute von mir zwei Neuigkeiten, die ich Ihnen vom AAD mitgebracht habe. Sie wissen, der Amerika-Kongress ist immer im Frühjahr. Dieses Jahr war er in Orlando und es gab eine 6-stündige Session, die Late Breaking News hieß und die ging wirklich von morgens 9 bis abends um 16 Uhr in einem völlig unterkühlten Raum. Da war ich durchgefroren nach 6 Stunden, aber ich habe 2 Sachen rausgepickt, die ich spannend fand und die ich Ihnen heute einmal mitgebracht habe. Das erste war ein Einblick in ein bisschen in die dermatologische Zukunft vielleicht. Das hat ein Kollege aus Florida referiert, der sich den Epikutantest nochmal aufs Revier geschrieben hat. Und zwar hat er nochmal darauf hingewiesen, dass wir im Moment eigentlich in einer Situation sind, wo der Epikutantest doch zeitlich sehr aufwendig ist für eine allergologische Untersuchung. Die Verfügbarkeit und die Zugänglichkeit für Patienten ist dadurch begrenzt. Wir alle wissen das, wenn Patienten dann mehrmals die Woche zum Ablesen vielleicht wiederkommen müssen. Das schaffen viele Patienten zeitlich nicht. Und insofern hat er mit seiner Arbeitsgruppe versucht, einen Epikutantest zur Selbstdiagnose zu entwickeln. Und die Idee dabei ist, dass man sich vielleicht das erste Mal natürlich mit seinem Allergologen oder seinem Arzt trifft und versucht, die potenziellen Allergene auf ein Minimum einzugrenzen. Und dann bekommt man ein Pflaster zur Applikation mit ungefähr 10 Fin-Chambers da drauf und diesen 10 potenziellen Allergenen. Und das bekommt der Patient dann zugeschickt, wenn das fertig ist zum Beispiel. Da wurde es jetzt in der Klinik ausgeteilt, aber das wäre die Vision, dass dann der Patient dieses maßgeschneiderte Patch zugeschickt bekommt und sich dann zum Beispiel auf den Unterarm klebt. Es muss aber eine Lokalisation sein, die eben gut zugänglich ist für den Patienten selbst, weil er soll ja selbst den Test aufkleben und dann eben auch nach der Applikationszeit entweder 24 oder 48 Stunden, das muss dann das letztliche Endergebnis zeigen, dann wieder entfernen. Und dann fotodokumentiert er in den folgenden Tagen diesen Applikationsort mit seinem Smartphone und macht einfach Fotos davon. Und das hat diese Studie dann überprüft und dabei eben geguckt, wie genau kann die KI dieser Smartphone-App dann diese Epikutan-Testreaktion auslösen. Hier sehen Sie mal ein Beispiel von einer schon publizierten Vorarbeit. Und was Sie sehen können, wenn Sie jetzt zugucken, ist, dass es natürlich noch Herausforderungen gibt. Es gibt viele Teste, die richtig erkannt werden, also mit einem richtigen positiven Ergebnis. Es gibt aber immer noch ein paar wenige Tests, die falsch positiv oder auch falsch negativ erkannt werden. Insgesamt war es aber schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis, was dort präsentiert wurde. Und die Idee für die Zukunft ist eben eine heimatnahe Anwendung eines Epikutantests, der von Patienten selbst durchgeführt werden kann, und es braucht also nur eine Visite des Patienten beim Arzt, um diesen Epikutantest durchführen zu können. Fand ich sehr spannend und vielleicht ist das ja was, wo wir in Zukunft was von hören werden. Die zweite Sache, und davon werden wir definitiv was hören, war in dieser Late-Breaking-Session, dass die Daten vom Dupilumab gezeigt werden bei der Anwendung beim bullösen Pemphigoid. Es läuft eine große Phase-2-3-Studie, die Liberty-BP-ADEPT-Studie, eben mit Dupilumab im Vergleich zu Placebo bei insgesamt 106 Patienten. Und hier wurden jetzt die ersten Ergebnisse präsentiert. Wichtig dabei ist, es wurde am Anfang haben alle Patienten eine systemische Corticosteroidtherapie bekommen. Die wurde über mehrere Wochen bis zu 8 Wochen kontinuierlich durchgeführt und dann nach einem Schema ausgeschlichen bis Woche 16. Und das wurde dann eben verglichen mit Patienten, die dann gleichzeitig Dupilumab oder eben Placebo erhalten haben. Die Endpunkte waren etwas merkwürdig definiert, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ich habe Ihnen 2 Endpunkte herausgenommen. Das eine ist die komplette Remission, die die Patienten an Woche 16 erreicht haben. Wohl wissend, dass die Patienten dann auch das systemische Corticosteroid haben ausschleichen müssen, aber auch eben 16 Wochen lang ja bekommen haben. Deswegen ist hier die Placebo-Rate mit 26,6% der Patienten auch relativ hoch, die diese komplette Remission unter Placebo, aber eben mit systemischem Corticosteroid erhalten haben. Und im Vergleich zu diesen 26,6% unter Placebo haben das mit Dupilumab 38,4% der Patienten geschafft. Und dann wurde noch geguckt, was passiert dann im Anschluss, wann kommt es zu dem nächsten Relapse, eben ohne das Corticosteroid, entweder mit dem Dupilumab oder dem Placebo. Und da hat man eben gesehen, dass es bei fast 60% der Patienten unter Dupilumab im ersten Jahr zu keinem Relapse der Erkrankung gekommen ist, während das nur bei 15,8% der Placebo-Patienten nicht der Fall war. Und das waren sozusagen die 2 aus meiner Sicht wichtigsten Ergebnisse, die zumindest zeigen, dass Dupilumab doch für einige Patienten eine Option ist. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass auch in dieser Studie der Sicherheitsstandard, will ich es mal nennen, von Dupilumab ebenfalls gehalten wurde, obwohl es natürlich viele ältere Patienten waren. Das bullöse Pemphigoid ist ja eine Erkrankung wirklich von den multimorbiden alten Patienten. Und die Studie hat gezeigt, dass die AE-Rate in der Placebo- und der Dupilumab-Gruppe gleich war. Die schwerwiegenden Ereignisse waren unter der Placebo-Rate häufiger. Und auch wenn man dann sozusagen die häufigsten AEs, also unerwünschte Ereignisse, dokumentiert hat, gab es da gar keinen Unterschied zwischen Dupilumab und Placebo. Da war dann sowas wie Nasopharyngitis dabei, aber auch Sturzereignisse sind mit dokumentiert worden. Durchfall oder periphere Ödeme, alles gleich häufig in beiden Fällen. Es gab 2 Todesfälle, die waren im Placebo-Arm und nicht im Dupilumab-Arm. Eben bei so einer alten Gruppe von Patienten kann sowas sicherlich auch mal vorkommen, aber es war kein Signal eben für das Dupilumab. Das waren meine Derma-News ganz in Kürze. Ich fand es 2 spannende Sachen, die dort gezeigt wurden. Und ich gebe jetzt erstmal wieder an dich zurück für unser eigentliches Thema heute.
Vielen Dank, Sascha. Dupilumab, unsere zweite Wunderdroge, muss man fast sagen, geht für vieles. Und der Epikutantest, das fand ich sehr spannend, denn wir haben ja auch das Riesenproblem der Chemikalien, der Testsubstanzen. Und vielleicht kann man das auf diese Weise auch geschickter lösen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und jetzt begrüße ich nochmal ganz herzlich Professor Falk Bechara, der in Bochum einen Schwerpunkt hat für diese Erkrankung. Und zwar nicht nur, und das ist wichtig, auf der Behandlungsseite mit Medikamenten, sondern vor allen Dingen auch auf der operativen Seite. Das heißt, er beherrscht das gesamte Spektrum des Managements der Hidradenitis suppurativa. Und deshalb ist sein Rat mittlerweile auf der ganzen Welt geschätzt. Und wir freuen uns sehr, lieber Falk, dass du heute da bist. Und ich übergebe gleich an dich zu deinem Vortrag über die Hidradenitis suppurativa 2025.
Ja, lieber Uli, lieber Sascha, vielen, vielen lieben Dank für die nette Einführung. Ich bin ja froh, dass ihr beide es zurückgeschafft habt von der AD, trotz des Streiks. Das hat uns alle ein bisschen durchgerüttelt. Und vielen Dank auch für die spannenden Derma-News eben. Mein Thema heute, Hidradenitis suppurativa 2025. Und wir wollen mal ein bisschen gemeinsam schauen, was wir für Neuigkeiten haben, wohin so ein bisschen auch die Therapie sich entwickelt und vor allen Dingen, was sagen uns denn die neuen aktuellen europäischen und deutschen Leitlinien zu dem Thema? Hier sind einmal meine Conflict of Interest. Die haben auch alle etwas mit der Hyalinitis Suppurativa zu tun, haben aber keinen Einfluss heute auf meinen Vortrag. So, wenn wir uns mal dem Krankheitsbild versuchen zu nähern, der Hyalinitis Suppurativa, dann fällt als erstes eigentlich auf, dass wir die Hyalinitis Suppurativa international so bezeichnen. Eigentlich wird es mehr so HS abgekürzt, wenn man unterwegs ist. In Deutschland, im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland, gibt es auch den Begriff der Acne inversa immer noch. Das kommt so aus den späten 80ern, Anfang der 90er aus der Münchner Arbeitsgruppe, die im Endeffekt so akneiforme histologische Veränderungen gesehen haben und haben das dann diesen Begriff kreiert für die inversen Areale. Ich denke aber, in den nächsten Jahren wird sich wahrscheinlich die HS auch hier durchsetzen, um besonders auch bei Versicherungen, bei Rentenanträgen etc. dieses Damoklesschwert, es handelt sich ja nur um eine Art von Akne, in Anführungsstrichen, so aus den Köpfen zu bekommen. Also wenn wir uns die HS jetzt einmal anschauen, dann handelt es sich um eine chronisch rezidivierende Erkrankung, es ist eine immunvermittelte Erkrankung und sie ist eminent progredient. Das ist etwas, was Sie, und das schauen wir uns später gerade bei der Therapie und der Entwicklung im Verlauf noch einmal an, ein Charakteristikum dieser Erkrankung, was es auch so komplex und so schwierig macht, denn diese Erkrankung zeigt in der Regel kein spontanes Ausbrennen über Jahrzehnte, sondern eine Progredienz und eine Verstärkung der Inflammation hin auch zu Gewebeschäden. Das ist etwas, was wir eigentlich so in der Dermatologie nicht kennen oder selten sehen und eher typisch für rheumatologische und gastroenterologische Erkrankungen ist. Und die Erkrankung wird charakterisiert durch drei typische Läsionen, die wir für die Diagnostik und auch für die Evaluierung von Schweregraden benötigen. Das sind die Knoten, Abszesse und Tunnel. Oder Tunnel sagt man neuerdings, das ist so seit 2, 3 Jahren ein Konsens, dass wir es nicht mehr Fisteln nennen sollen, sondern Hauttunnel, um die Abgrenzung zu Fisteln zu inneren Organen klarzustellen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Die Patienten haben sicherlich noch andere Läsionen. Wir kennen Comedon, doppelte Comedon, Follikulitiden bei diesen Patienten, manchmal Ulzeration, Pyoderma, gangrenosumartige Läsionen. Also die Klinik kann mannigfaltig sein, aber diese drei Läsionen sind das Wichtigste, was wir benötigen für die Diagnostik und die Schweregradbeurteilung. Der Begriff invers sagt uns, dass wir vor allen Dingen in den großen Hautfalten als Dermatologen schauen müssen. Wo ist diese Erkrankung? Also in den inversen Arealen. Und hier sind vor allen Dingen die Inguinal-, Anogenital- und Axillärregionen betroffen bei den Patienten. Prävalenzdaten, naja, wir sind bei der HS, auch wenn es ein sehr, sehr, sehr aktives Thema aktuell in der Dermatologie ist noch ein bisschen hinten ran im Vergleich zu Psoriasis oder atopischen Dermatitis. Es steckt alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen, auch die Prävalenzdaten. Aber wir gehen aktuell davon aus, dass wir so um die 0,5 bis 1% Prävalenz haben mit vorwiegend jungen Patienten, also mittlere Alter, nicht so in den 20ern bei unseren Patienten. Und wenn man sie genau fragt, die Patienten, und sich die Anamnese mal ein bisschen Zeit nimmt, dann hören wir oft, dass der Beginn so um die Pubertät herum ist manchmal, dass die ersten Läsionen, die ersten Follikulitiden und Abszesse doch nicht selten 15., 16. Lebensjahr auftreten. Wenn wir uns den Patienten nähern oder die Patienten sich vorstellen, dann hat das in der Regel den Grund der Schmerzhaftigkeit. Also es gibt drei Kardinalsymptome. In allen Publikationen, die wir uns angucken, sind diese drei Kardinalsymptome immer erst genannt bei den Patienten. Der Schmerz, und dieser Schmerz ist teilweise recht komplex. Es ist nicht nur ein inflammatorischer Schmerz, es kann ein neuropathischer Schmerz sein. Unsere Schmerztherapeuten klassifizieren das nicht selten so als Mixed Pain Type. Aber Schmerz ist bei allen Untersuchungen, bei allen Studien immer das Kardinalsymptom und der Vorstellungsgrund Nummer 1 dieser Patienten. Das zweite ist die Drainage, also der Ausfluss aus existierenden Tunneln, also dieser eitrig-blutige Ausfluss, der im Endeffekt die Erkrankung nach außen sichtbar macht und oft einhergeht mit einem starken, ein sehr, sehr charakteristisch süßlich-fauliger Geruch, den man häufig wahrnimmt und der auch hochbelastend für die Patienten und Angehörigen ist. Und dieses Krankheitsbild geht einher dann mit einer sehr hohen Morbidität bei dem Patienten. Man kann sich das vorstellen, ein sehr, sehr starker Schmerz einhergehend mit diesen schambehafteten Stellen, wo die Erkrankung ist, und einer hohen Komorbiditätslast. Und leider ist bis heute auch die Therapie dieser Erkrankung häufig komplex und erfordert multimodale Behandlungsansätze. Man glaubt es kaum. Wenn wir uns die diagnostischen Kriterien anschauen dieser Erkrankung, so sind sie eigentlich extrem simpel. Ich fasse das immer zusammen als die drei Ws zur Diagnose. Das ist so etwas, was man dem Patienten mitgibt, was man den Assistenten erklärt. Es ist eigentlich relativ einfach. Wir brauchen keine Blutabnahme, wir brauchen keinen Ultraschall, kein MRT für die Diagnostik, sondern eine reine Klinik. Also wir fragen uns, was sehen wir? Das sind die drei zuerst genannten Kardinalsymptome, Knoten, Abszesse und Fisteln. Dann das zweite W, wo sehen wir das Ganze? Das sind die genannten inversen Areale, also axillär, genitale Region, submammär auch bei Frauen. Und wie verläuft diese Erkrankung? Dann brauchen wir per Definition mindestens zwei Schübe in einem Zeitraum von 6 Monaten. Und wenn wir diese drei Kriterien, diese drei Ws zusammen haben, dann haben wir über eine 94-prozentige Chance, die Akne inversa zu diagnostizieren. Also es ist sehr einfach, wenn man das vor sich sieht. Man kann natürlich häufig nur diagnostizieren oder erkennen, was man auch kennt. Das Wichtigste für uns Dermatologen, aber auch Kollegen aus anderen Bereichen, der Gynäkologie, der Chirurgie, der Allgemeinmedizin ist, wo schauen wir hin? Und das Entscheidende ist, auch wenn es Geschlechterunterschiede gibt, leichte, dass wir bei den Frauen häufiger die submammäre oder inguinale Region sehen, bei Männern vor allen Dingen mehr die perianale und auch die gluteale Region, manchmal auch retroaukulär. Es sind die inversen Areale. Also was wir benötigen, ist der Blick, die volle Inspektion des entkleideten Patienten, und dann finden wir die Läsion sehr häufig. Aber das ist etwas, was wir auch immer wieder trainieren, und da ist auch die Literatur recht eindeutig, dass wir bereits eine hohe Awareness und Diagnose-Treffsicherheit bei den Dermatologen haben. Leider haben wir die nicht bei anderen Fachdisziplinen bislang. Und da gibt es sehr viele Bestrebungen, auch sozusagen die Awareness zu den anderen Fachdisziplinen, gerade in die Gynäkologie auch zu tragen. Denn wir haben ein Problem in Deutschland aktuell noch, dass wir von der Erstmanifestation bis zur Diagnose 10 Jahre haben. Und das muss man sich einmal vorstellen, bei einer chronisch progredienten Erkrankung mit einer hohen Morbidität und Mortalitätslast ist das eigentlich inakzeptabel, zumal wir mit 10 Jahren die schlechteste Diagnostikrate in ganz Europa haben, leider. Und was passiert? Natürlich haben wir viele Fehldiagnosen bei dieser Erkrankung, leider. Also das sind bekannte Dinge, die wir immer wieder hören und die auch immer wieder beschrieben wurden, auch hier in dieser Arbeit aus der Charité. Also das Klassische, der Schweißdrüsenabszess, die Follikulitis, die Furunkulose. Alles das sind Fehldiagnosen, die natürlich auch zu einer Fehlkodierung führen. Und das sind auch rezente Arbeiten, die zeigen konnten, dass die Prävalenz teilweise so unterschätzt wird, weil eine massive Fehlkodierung auch dieser Erkrankung leider vorliegt. Es macht das Ganze umso schlimmer, dass wir spät diagnostizieren, weil diese Erkrankung einen unglaublichen Einfluss auf die Lebensqualität dieser Patienten hat. Ja, wir sehen, es ist natürlich immer so, jeder, der sein Spezialgebiet vertritt, zeigt dann immer eine Lebensqualitäts- oder eine Morbiditätsbelastung, die für seine Dermatose besonders hoch ist. Aber man muss schon sagen, bei der Hidradenitis suppurativa, unabhängig von den Ländern, unabhängig von den Zentren, wenn man sich die Daten anguckt, ist die Lebensqualitätseinschränkung von allen Dermatosen am höchsten. Wir wollen ja auch nicht so als Dermatologen in Konkurrenz treten mit unseren Dermatosen. Es gibt auch Arbeiten, eine rezente Arbeit aus Australien, die gezeigt hat, die hat einmal verglichen die HS, mit Lebensqualitätsbeeinträchtigung, mit Dingen wie Hepatitis C, Myokardinfarkt, Schlaganfall, sogar Extremitätenamputation bei Diabetes. Also alles wirklich schwerwiegende Krankheitsbilder. Und auch hier hat die Hyalinitis Operativa mit diesen schweren, unkontrollierten Schmerzen und Schüben und dem progredienten Verlauf in der Lebensqualität mehr Beeinträchtigungen für die Patienten gehabt als all die genannten komplexen neurologischen und internistischen Erkrankungen. Also eine Erkrankung, die zu einer unglaublichen Belastung der Patienten führt. Wir haben es gehört, die Schmerzen. Dann haben wir Arbeiten auch, die eindeutig zeigen, gerade Schmerz, aber auch Narben- und Fistel-assoziierte Bewegungseinschränkungen. Patienten können nicht mehr adäquat teilweise die Extremitäten bewegen. Wir haben neuere Daten auch zu Juckreiz, also nicht nur Schmerz, sondern auch Juckreiz, etwas, was man so über Jahre ein bisschen missachtet hat bei der HS. Und wir haben auch viele psychologische Beeinträchtigungen dieser Patienten, sexuelle Dysfunktion. Man muss sich das nur mal vorstellen. Es gibt rezente Arbeiten, die zeigen, wie stark die sexuelle Gesundheit beeinträchtigt ist, was ja auch verständlich ist beim Krankheitsbild, wo sie derartig schwere Erkrankungen, Entzündungen haben in der Genitoanalregion als junger Mensch, der ja gerade die Persönlichkeit und Sexualität entwickelt, da fällt es leicht, sich vorzustellen, wie disruptiv in der sexuellen Entwicklung dieses Krankheitsbild wirken kann. Auf der Komorbiditätsseite sind Dinge, die Sie wahrscheinlich alle auch von anderen chronisch entzündlichen Dermatosen kennen. Das ist der Marsch der Psoriasis, da finden Sie viel wieder. Man muss aber sagen, dass bei der HS diese Komorbiditäten nicht nur auch auftreten, sondern in einem höheren Maß. Wir haben deutlich höhere Raten an kardiovaskulären Erkrankungen. Wir haben höhere Raten an Stroke-Ereignissen, an Schlaganfallereignissen, höhere Raten an psychiatrischen Störungen. Und eine rezente finnische Arbeit konnte zeigen, dass wir einen Verlust an Lebenszeit bei der HS von 14,7 Jahren haben. Die Psoriasis schlägt auch mit gut 4,5 Jahren zu Buch, aber 14,7 Jahre Lebenszeitverlust ist eigentlich etwas, was man aus der Dermatologie überhaupt nicht kennt. Das ist eine unglaubliche hohe Rate, die vorwiegend auf die kardiovaskulären komplexen Komorbiditäten zurückgeführt wird und auch auf die hohe Rate an Suizidversuchen und durchgeführten Suiziden bei unseren erkrankten Patienten. Daneben finden wir andere Dinge wie rheumatologische Komorbiditäten, etwas, was noch weitestgehend unerforscht ist. Da laufen doch einige Projekte jetzt gerade auch zur axialen Spondylarthropathie, zu unspezifischen Arthritiden auch. Da laufen auch gerade Forschungsprojekte auch bei uns in Bochum in Kooperation mit dem Rheumazentrum in Herne, um zu schauen, was liegt eigentlich bei diesen Patienten vor. Also was geben Patienten an Gelenkbeschwerden, wie sieht da auch die Rate an AxSpA aus und an Arthritiden. Und da warten wir bald auf Ergebnisse. Aber es gibt andere Arbeiten, schon Vorarbeiten und mit kleineren Patientenkollektiven, die eine hohe Rate von AxSpA bei Schwerbetroffenen von bis zu 30-40% zeigen. Entzündliche Darmerkrankung ist ein großes Thema noch, gerade auch wenn wir uns fragen bezüglich der Planung unserer Therapie. Wir haben ja, das kommen wir gleich drauf, nicht so viele Ansätze, die zugelassen sind wie bei der Psoriasis oder atopischen Dermatitis, sodass wir auch immer so ein bisschen komorbiditätsgrade inflammatorische Darmerkrankungen getrieben sind in der Wahl unserer Therapeutika, Stichwort IL-17. Also IBDs sehen wir wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn und Malignome. Es gibt es auch hier rezente Arbeiten, die eine Vielzahl von Malignom-Assoziationen schreiben. Gerade ganz gehypt ist die Frage Lymphome, B-Zell-Lymphome bei der Erkrankung. Aber was gesichert ist, ist bei schweren und lang bestehenden Erkrankungen das gefürchtete Plattenepithelkarzinom der Haut, eine Komorbidität, die mit einer sehr hohen Mortalität einhergeht. Gerade bei Männern lange bestehende HS im Genitoanalbereich gibt es diese gefürchteten Plattenepithelkarzinome mit einer sehr, sehr schlechten Prognose. Gut, ich hatte eben gesagt, wir sind so ein bisschen noch in den Kinderschuhen, was die Prävalenz angeht. Wir sind ein bisschen in den Kinderschuhen, was auch die Pathogenese angeht, leider. Das sieht zwar alles hier sehr, sehr spannend und komplex aus. Wenn man aber ehrlich ist, verstehen wir momentan mehr so Mosaikstücke daraus. Wir wissen sicherlich, dass es sich um eine follikuläre Hyperkeratose handelt. Wir verstehen, dass die Haarfollikel-Epithelverdickung zu einer Ruptur irgendwann führt, zu einem Ausfluss von Debris in die Dermis mit einem sich anschließenden Circulus vertiosus. Wir haben so Stücke der Pathways verstanden mit TNF-Alpha, mit IL-17 sicherlich, mit Interleukin-1-Beta. Das sind sicherlich Dinge, die wir in Teilen verstehen. Die Komplexität des Zyklus vertiosus ist noch nicht vollständig verstanden. Rezent wird sehr viel auch über den Fibroblasten gesprochen, geforscht, inwiefern der Fibroblast durch Interleukin-1-Beta auch möglicherweise diese typische Fistelbildung hervorruft bei der Erkrankung. Aber da ist unglaublich viel Forschungsarbeit noch zu leisten. Es schlägt sich auch ein bisschen nieder in der Tatsache, dass wir immer noch kein Super-Target gefunden haben. Ja, wir haben noch kein, also überhaupt nicht vergleichbar vielleicht mit IL-23 oder IL-17 in der Psoriasis, wo man ja heutzutage fast schon in manchen Bereichen so von einem An-Ausschalter sprechen kann. Davon sind wir noch sehr, sehr weit bei der HS entfernt. Nichtsdestotrotz kristallisiert sich immer mehr bestimmte Therapiealgorithmen und Philosophien heraus. Eine Besonderheit, die Sie gehört haben sollen, ist dieses sogenannte therapeutische Fenster, etwas, was man aus dem Morbus Crohn kennt. Die Gastroenterologen kennen das, die Rheumatologen kennen das gut. Also dieses Window of Opportunity wird immer dann bemüht, wenn man eine Erkrankung hat, die über die Zeit in einen irreversiblen Gewebeschaden übergeht und wo man dann sagt, wir schaffen es nicht mehr rein medikamentös, einen Status herzustellen, der zu einer Restitutio ad integrum führt, ohne invasiv operativ therapeutische Verfahren. Und bei der HS ist das die Ausbildung der Fisteln und der Kontrakturen und Narben. In diesem Moment können Sie zumindest, wenn Ihre Philosophie der Therapie ist, ein Nullstadium zu erreichen, nicht mehr rein medikamentös erfolgreich sein. Sie können die Erkrankung kontrollieren, aber sicherlich dann nicht ausheilen. Und das ist etwas, was typisch ist. Und diesem versucht sich auch die neuen Therapiealgorithmen und Leitlinien anzupassen. Hier ist eine ganz rezente Übersichtsarbeit aus dem Lancet, eine ganz interessante Arbeit über die Gesamtüberblick über die Erkrankung. Aber ich fand dieses Schaubild ganz gut, weil es versucht zu zeigen, dass man natürlich versuchen sollte, in der Frühphase, vor der destruktiven Phase, also dieser erste dicke gelbe Pfeil hier, mit einer Medikamententherapie so früh wie möglich und hart einzusteigen, weil in der späteren Phase wir die chirurgische Therapie einfach sonst zwingend benötigen. Und das hat auch dazu geführt, das Verständnis, dass wir ein Beieinander haben von Inflammation und Gewebedestruktion, dass sich die deutschen und die europäischen Leitlinien fokussiert haben. Das ist das erste Mal, dass es überhaupt Leitlinien gibt, die versuchen nun in inflammatorische und destruktive Phänotypen zu unterscheiden. Das ist ja ein Schaubild einer holländischen Arbeitsgruppe, die Heterogenität des Krankheitsbildes aufzeigt. Und Sie sehen, wie sehr es Krankheitsbilder gibt, die rein fibrotisch destruktiv befallen sind, unten rechts am grünen Pfeil oder nur entzündlich oben links im Verlauf des roten Pfeils. Und das ist jetzt unsere Aufgabe als Dermatologen, als Ärzte, diese Phänotypen zu unterscheiden und auch einen individuellen Ansatz zu finden für den Ausprägungsgrad dieser Patienten. Und die Basis hierfür sind und bleibt auch nach 10 Jahren, nach der ersten Einführung von Adalimumab als ersten Biologikum, sind es weiterhin die Antibiotika, die systemischen, die Biologika und die Operation. Und die neue Leitlinie, ja, das ist natürlich immer Leitlinien, Algorithmen sind immer busy, die sind immer gefüllt, aber ich versuche das mal ganz praktisch herunterzubrechen. Die neuen europäischen und deutschen Leitlinien haben eine aktive Form und eine inaktive Form. Und Sie sehen hier oben, dass wir die aktive Form mit einem Summenscore berechnen, also dem IAS4. Das heißt, wir zählen zusammen, ein Knoten hat einen Punkt, ein Abszess hat 2, eine drainierende Fistel 4. Und dann kommen wir in einen entzündlichen Score. Und hieran schließen sich dann die Therapieempfehlungen an. Die Therapieempfehlungen muten hier sehr komplex an. Aber zusammenfassend kann man sagen, Wir entfernen uns von den komplexen Kombinationsantibiosen zu First-Line Doxycyclin 200 Milligramm pro Tag und damit steigen wir ein. Wenn das keinen Erfolg hat, dann bestehen für uns drei zugelassene Optionen in der neuen europäischen Leitlinie. Und wir haben das zugelassene Adalimumab, das zugelassene Secukinumab und das zugelassene Bimocuzumab für die moderate aktive HS, die nicht auf ein Antibiotikum anspricht. Und das ist im Endeffekt, wir haben viele Second- und Drittlinienoptionen für Dinge, aber das ist die Basis, eine vereinfachte Antibiose und drei Antibiotika, die wir einsetzen können, teilweise auch in der Wahl des Ganzen anhand der Komorbiditäten, Stichwort IL-17 und IBD, also chronische Entzündung, das ist sicherlich etwas, wo man auf TNF gehen würde, vice versa scheinen die AxSpA und entzündlichen rheumatologischen Erkrankungen ein bisschen uns in Richtung der IL-17 zu bringen. Das Gleiche sehen wir heruntergebrochen nun relativ simpel im Bereich der inaktiven, also der mehr fibrotischen HS. Hierbei sehen Sie im oberen Bereich nicht mehr den IS-4, denn hier haben wir eine Evaluierung einer Erkrankung anhand des Gewebeschadens. Hier nehmen wir weiterhin den Ihnen und seit 40 Jahren bekannten Hurley-Score. Also die Evaluierung ist nur Entzündung vorhanden. Hurley 1 ist Hurley 2 da, das heißt Fisteln, aber dazwischen noch gesunde Hautinseln in einer anatomischen Region oder die vollkommene Destruktion. Und das Neue ist nun, dass wir nicht mehr prophylaktisch operieren, sondern es gibt eine Philosophie, die sagt, der Gewebeschaden wird reseziert, denn wir haben ja nun in der neuen Ära multiple, auch wenn es drei, also multiple drei Biologika, die wir dann kombinieren können mit der Operation, sollte außerhalb des operativen destruierten Areals noch Inflammation vorhanden sein. Und es ist jetzt an uns, aus diesen inflammatorischen, non-inflammatorischen Phänotyp mit diesen Leitlinien, die wir an der Hand haben, den Patienten zu evaluieren und in einer Gesamtschau daraus dann einen individualisierten, patientenzentrierten Therapieansatz zu finden. Und das ist im Endeffekt das Neue dieser Leitlinie, dass wir verstehen, Entzündung ist ein medikamentöser Ansatz, Gewebedestruktion ein chirurgischer Ansatz. Und jetzt muss man sagen, das klingt im ersten Moment logisch, ist es auch und einfach, aber wir müssen natürlich auch sagen oder hoffen, dass wir zwei Dinge erreichen durch diese neuen Leitlinien. Die einen, dass wir durch vereinfachte antibiotische Ansätze, durch vereinfachte Initialtherapien, die Initialtherapie der Erkrankung in die Breite tragen. Zu den Dermatologen, zu den Allgemeinmedizinern, zu den Gynäkologen, Urologen und Chirurgen, die alle mit Dingen wie Doxycyclin vertraut sind. Wir müssen aber auch verstehen, dass gerade die komplexen Erkrankungen und die Erkrankungen, die einhergehen mit einer multimodalen Therapieansatz aus Chirurgie, aus Komorbiditäten, aus Notwendigkeit von modernen therapeutischen, antiinflammatorischen Therapien, dass dies häufig auch ein zentrierter Ansatz ist. Und da haben wir, und das ist das Letzte, was ich Ihnen mitgebe, da laufen aktuell Bestrebungen, auch auf europäischer Ebene, die Zentren sozusagen zu klassifizieren, die Zentren ein bisschen zu zertifizieren auch, dass wir Zentren haben, die einen holistischen Ansatz ermöglichen, aber dann auch in einem guten Zusammenspiel mit unseren niedergelassenen Kollegen, mit der Wundversorgung, in der Nachsorge einen patientenzentrierten holistischen Ansatz zu ermöglichen. Ich muss aber auch gestehen, dass wir da, das ist eine große Chance, aber es ist weiterhin auch ein großer Bottleneck, den wir haben. Und da sind sicherlich viele Dinge noch anzugehen. Ein rezenter Lichtblick, den Sie vielleicht mitbekommen haben, war die erste nationale Versorgungskonferenz, auch mit Professor Augustin und Herrn von Kiedorowski im März diesen Jahres auf der Dermtagung. Und ich denke, das ist ein dringend wichtiger Ansatz, dass wir hier bei diesem Bottleneck weiterkommen. Und damit danke ich ganz herzlich für diesen Aufschlag zur HS und freue mich auf Fragen aus dem Publikum.
Ganz herzlichen Dank, lieber Falk. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, Sascha, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich bin sehr begeistert. Diesmal tatsächlich keine Ausblicke auf Studiendaten von Medikamenten, sondern ein neues Managementkonzept. Und ich glaube, du hast das sehr klar gemacht allen ZuhörerInnen, dass es eben eine Systemerkrankung Hidradenitis suppurativa ist. Es ist keine Hauterkrankung alleine. Die Komorbidität ist mannigfaltig. Ich bin bestürzt über die Lebenszeitverkürzung von fast 15 Jahren. Diese Daten kannte ich noch nicht. Und es ist eigentlich ein Weckruf an uns alle, diese Krankheit deutlich ernster zu nehmen, als wir sie vielleicht bisher ernst genommen haben. Vielen Dank auch für den sehr, sehr schön didaktisch aufgebauten Ausblick auf die Leitlinienempfehlung, die Einteilung in die entzündliche Hidradenitis und die destruktive, die mehr im Gewebe sich abspielt, Fibroblastenpathophysiologie hattest du genannt, die dann eher ein chirurgisches Thema ist. Und ich glaube, wir kommen langsam kommen wir dahin, tatsächlich diese Krankheit zunächst einmal gut klassifizieren zu können, aber den betroffenen Menschen auch gute Möglichkeiten zur Behandlung mitgeben zu können. Also ich fand es wirklich toll und es sind auch schon ganz viele Fragen hier und die Fragen sind auch alle wirklich ganz, ganz prima. Ich fange mal an mit deiner Nomenklatur. Du hattest ja gesagt, Fisteln sollen heute eher Tunnel genannt werden und kommt eine Frage von Sina Lehnert bezüglich der Tunnel. Wie ist die Definition eines drainierenden Tunnels in Abgrenzung zu nicht drainierender Tunnel? Heißt das flüssigkeitsgefüllt, fluktuierend oder sezernierend?
Ja, das ist erstmal eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist etwas, was auch heiß diskutiert wird. Das ist exakt die Frage. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist es eine nicht final geklärte Definition. Aktuell wird es so gesehen, auch in den Studien, dass wir eine sezernierende, also die Fistel muss aktiv an der Fistelöffnung Feuchtigkeit und Sezernierung zeigen. Dann ist es aktuell, auch wie wir scoren in den Studien, eine drainierende Fistel. Man kann natürlich darüber diskutieren, und das ist auch lege artis, wiefern noch theoretisch Druck oder leichter Druck auch die Sezernierung fördern kann oder in Bewegung, ob man den Patienten bewegen lässt, da gibt es keine finale Definition zu. Daran wird gerade gearbeitet, dass man sozusagen in einem Konsens, da laufen gerade so Delphi-Prozesse, ob man mit einer zentralen leichten Palpation auch die Drainage fördern darf. Und es ist dann drainierend. Aktuell ist es aber, dass es bei Inspektion Feuchtigkeit an der Öffnung hat und drainierend ist, also sezernierend ist.
Du hast jetzt doch wieder von Fisteln gesprochen.
Ja, das verzeihen mir, Uli, weil ich bin ja eigentlich ein relativ so simple-minded alter Chirurg. Also natürlich sind es Tunnel.
Super, danke dir. Dann kommt kam schon relativ zeitnah, nachdem du diese klinischen Manifestationen gezeigt hast, nochmal die Frage von Herr oder Frau ABD. Was halten Sie von spezieller Kleidung für Hidradenitis suppurativa, wie beispielsweise Hydrawear oder Hydrawear? Verordnen Sie diese häufig? Falls ja, worauf sollte man bei der Verordnung achten?
Ja, also ich glaube, es gibt ja zwei Teilbereiche aus der Fall. Die erste Frage ist, was kann man vielleicht tun oder empfehlen prophylaktisch an Kleidung, an Alltagskleidung? Da gibt es für uns eigentlich nur die Empfehlung, bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Scherkräfte haben, keine Scheuern, keine Jeansnaht, die an der Stelle reibt, keine Unterwäsche, wo vielleicht der Slip oder die Kante des Gummis direkt in der inversen Falte reicht und wieder lieber so ein Panty oder was auch immer, dass man Scheuerkanten vermeidet, generell. Das ist eine allgemeine Empfehlung. Die andere Frage auf Hydrawear. Hydrawear ist ja ein aufpoppendes Kleidungsstück, was entwickelt wurde von einer israelisch-amerikanischen Firma, wo im Endeffekt, Sie müssen sich das vorstellen, es ist so ein bisschen wie so ein Taucheranzug, so ein Neoprenanzug, eine Hose, die man anzieht. Das gibt es auch als Hemdchen. Und es hat überall Löcher. Und diese Löcher sollen dafür führen, das ist also eine Kleidung, die bei stark sezernierenden Fisteln einsetzbar ist, weil die Patienten einfach durch diese Öffnungen immer Kompressen einstecken können und auch wieder entfernen können, ohne dass sie Verbände lösen müssen. Ah. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass man sagt, Wir möchten so wenig wie möglich klebende, reizende Verbände nehmen. Ich persönlich verordne das nicht regelmäßig, habe da relativ wenig Erfahrung mit, weil was wir machen, das ist jetzt vielleicht etwas simpler, ist, dass wir einfach empfehlen, die Patienten sollen sich operative Netzhöschen, die sind sehr günstig, holen. Die kann man immer ausziehen, die kann man auch einschneiden und versuchen sowohl bei Erkrankung ohne OP, aber auch in der postoperativen Phase, soweit es geht, auf jedes klebende Material und Fixierung zu verzichten, weil das immer wieder erstmal zu Schmerzen führt. Wir haben häufig lange Wundheilung und es führt sehr häufig durch die Klebe zu Follikulitiden, was dann eine Rezidivinitiierung darstellen kann.
Ich habe eine perfekte Nachfrage von Stefanie Frickt genau zu diesem Thema, nämlich welche Wundauflagen zur postoperativen Versorgung großer Wundflächen empfiehlst du?
Ja, also für uns ist das Entscheidende, mir kommt es gar nicht so auf bestimmte Produkte oder ähnliches. Das Entscheidende ist, wir brauchen initial für die ersten Zeit etwas, was nicht klebt. Ob das jetzt Silikon beschichtet ist, Fettgase ist, ist relativ unerheblich für mich, solange wir einen Verband haben, der nicht klebt. Darüber brauchen wir, und das hängt dann ab von der postoperativen Zeit, eine stark aufsaugende. Also wir legen in der Regel Superabsorber auf. Superabsorber auf die nicht haftende Gase oder nicht haftenden Silicon-Sheeted-Verband und darüber dann diese nicht klebende Netzhöschen. Das ist so unser Vorgehen.
Also Superabsorber nochmal vielleicht übersetzt sind die Schaumverbände, die also in der Lage sind, große Flüssigkeitsmengen aufzunehmen.
Ja, du hast vollkommen recht. Es gibt es als Schaumverband, aber man kann sie auch sozusagen, das sind wie so eine Art, stell dir das vor, wie so ein Säckchen oder so.
Das ist wie eine Windel.
Na, und ja, das sind Platten tatsächlich, da drin befinden sich trockene Gele und die können bis zu 1-2 Liter an Flüssigkeit aufgeben, die tritt aber nicht aus und läuft nicht aus wie manchmal unter einem Schaum. Ja. Und diese Superabsorber, die gibt es in verschiedenen Formen, die gibt es auch als runde Formen für die Achseln, die gibt es längliche Formen für die Leisten. Das ist einfach etwas, wo die Wundmanager Profis sind. Und wir brauchen am Anfang einfach etwas, was Masse aufnimmt, die aber nicht mehr abgibt, dass es auf keinen Fall zu Mazeration im Wundbereich kommt.
Tatsächlich ist das das Prinzip der Windel. Pampers kennen wir, was reingekippt, ausgequetscht und nichts lässt sich ausquetschen. Das wäre jetzt eine Frage von mir. Bei zum Beispiel im Genitalbereich, tatsächlich eine Windel. Es gibt ja auch Erwachsenenwindeln. Gleiches Prinzip, aber wahrscheinlich unendlich viel preiswerter. Habt ihr so etwas mal ausprobiert?
Ja, also es gibt diese klassischen Windeln, es sind ja im Endeffekt für die Erwachsenen nicht diese Windeln, die man so kennt, mit Höschen. Eigentlich sind es ja ein bisschen das, was wir so von den Kindern früher kennen, diese Schwimmwindeln. Das sind ja eigentlich wie so Höschen, die man anzieht, komplette Höschen, die eine Aufnahme haben. Das geht gut, das kann man machen. Mhm. Das Problem ist manchmal für mich, dass wir ja häufig auch einseitige Operationen haben, es ist nicht alles befallen und dann ist manchmal der lokale Superabsorber an einer Stelle einfach praktischer. Aber ansonsten geht das gut, was du vorgeschlagen hast.
Ich habe hier jetzt noch ganz, ganz viele ganz interessante Fragen, die sich vor allen Dingen einmal darum drehen, um das gute alte Clindamycin lokal, aber auch um deine Empfehlung mit dem Doxycyclin. Ich denke, wir nehmen das mit in die Speaker's Corner, damit Sascha jetzt noch die Möglichkeit hat, den Abspann zu machen und auf eine ganz wichtige Sendung im Mai hinzuweisen, wo wir eine Besonderheit wieder bei Derma at Home haben. Und Sascha, dir gebührt jetzt sozusagen diese schöne Sendung für uns abzuschließen.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir schon mal an dich, Falk, für die Hauptsendung. Wir wollen pünktlich aufhören um 21 Uhr, aber wie Uli schon sagt, ich möchte Sie einladen, am 7. Mai wieder dabei zu sein bei der nächsten Derma at Home Sendung um 7:45, denn wir haben eine Premiere, dass wir uns mit einem juristischen Thema beschäftigen wollen bei Derma at Home, und zwar Regresse und mehr eben aus wirklich juristischer Sicht. Und wir konnten mit Frau Mangold aus Seesen, eine Fachanwältin für Medizinrecht, gewinnen, uns einen Impulsvortrag wieder zu halten, aber vor allem auch auf Fragen zu antworten, die wir sicherlich zuhauf haben in der Dermatologie, die wir eben auch neue innovative Medikamente verordnen. Deswegen schalten Sie gerne ein am 7. Mai und stellen alle Ihre Fragen an eine voll ausgebildete Juristin als Fachanwältin für Medizinrecht. Die Frau Mangold wird am 7. Mai dann abends hier sein und uns Rede und Antwort stehen. Gut. Und damit, glaube ich, haben wir es für heute erstmal wieder geschafft. Wenn Ihre Fragen noch nicht beantwortet sind, bleiben Sie jetzt dran für die Speakers Corner mit Herrn Becharra. Und für alle anderen, die jetzt in den Feierabend gehen, sehen wir uns hoffentlich wieder am 7. Mai auf diesem Kanal. Und bis dahin sagen wir und tschüss.
Liebe KollegInnen, lieber Falk, jetzt geht's ins Eingemachte tatsächlich. Ich bin begeistert über die vielen Fragen. Zwei fasse ich mal zusammen. Stellenwert der Clindamycin-Lösung, vor allen Dingen bei den leichteren Formen. Es gibt ein Gel, es gibt eine Lösung. Wir haben mal eine Rezeptur publiziert im JDDG, wo man auch größere Mengen gut rezeptieren kann. Ist das komplett raus? Ist das alles durch Doxycyclin ersetzt?
Nein, also es gibt natürlich immer noch bei den milden Formen, den ganz milden Formen, immer noch den initialen Ansatz zu Topika. Jetzt muss man sich natürlich immer so ein bisschen fragen, was für ein Schweregrad, was für milde Formen kommen für die Topika in Frage? In der Regel, wenn man ehrlich ist und sieht die Verzögerung der Diagnostik und das Erscheinungsbild der meisten Patienten, die Sie vorstellen, sind das schon keine Patienten mehr, die für die Topika in Frage kommen. Aber du hast vollkommen recht, das Clindamycin ist nicht raus. Topisch, es ist noch da. Dazugekommen zum Clindamycin topisch, da gibt es übrigens natürlich jetzt, es gibt natürlich magistrale Rezepturen mit dem Clindamycin Lösung, auch alkoholisch, nicht alkoholisch, es gibt das Clindamycin Gel. Da gibt es keine Vergleichsstudien. Also es gibt ja, es gibt zwar Clindamycin Gel versus Placebo, aber es gibt keinen Vergleich bei unterschiedlichen Galeniken von Clindamycin. Da würde ich jetzt auch sagen oder nicht sagen, das eine oder das andere ist zu bevorzugen.
Der Anschluss.
Was auch genannt wird,
Entschuldigung.
Nee, ich wollte nur sagen, und was natürlich auch dazugekommen ist für die milden Formen, dass es jetzt auch eben in der Kürze der Zeit vielleicht etwas umgegangen ist, die Hochdosis-Zinkgluconat-Therapie, die orale, die ist das erste Mal auch in der deutschen und europäischen Leitlinie explizit genannt, 90 Milligramm Zinkgluconat, sehr hohe Dosis. Aber auch das ist etwas, was wir sehr häufig einsetzen und was wirklich effektiv ist. Und was auch genannt wird, sind ist die Datenlage zwar schlecht, aber es ist zumindest in der europäischen Leitlinie gesandt, sind Antiseptika topische.
Das wäre genau meine Anschlussfrage gewesen. Ja. Warum Clindamycin, warum nicht zum Beispiel Octinidin oder Chlorhexidingluconat?
Ja, also du hast natürlich vollkommen recht. Es ist folgendermaßen, wenn du dich fragst, der Grund ist ganz einfach, die Studien wurden gemacht mit dem Clindamycin versus Placebo, ganz ehrlich. Das ist ja für die Leitlinie, was haben wir an Studiendaten. Aber du hast vollkommen recht, wenn wir uns jetzt auch mal mikrobiologisch die Frage stellen, mit Resistenzen etc., sollen wir immer wieder mit topischen Antibiotika rangehen, dann ist sicherlich auch das lokale Antiseptikum eine Option. Und ich denke auch, dass wir empfehlen das auch, und du hast es eben gesagt, ob das Prontosan, ob das Octini, Sept ist, das sind Dinge, die können die Patienten durchführen, die werden auch im klinischen Alltag empfohlen.
Super, das finde ich nochmal ein ganz wichtiges Statement. Du hattest eine Frage?
Ja, das wäre fast meine Frage auch gewesen, aber ich habe noch, sonst mach du erstmal weiter mit den Fragen.
Ja, jetzt kommen natürlich ganz viele Fragen zu dem Doxycyclin. 200 Milligramm ist die hohe Dosierung. Und eine Kollegin fragt, wie viele Wochen Doxycyclin 200 Milligramm und dann gegebenenfalls Reduktion auf 100 oder von 200 dann direkter Übergang auf die Biologikatherapie, wie du das formuliert hast?
Also in Europa und in Deutschland, die europäische Leitlinie empfiehlt die 200 Milligramm für 10 bis 12 Wochen und danach ist ein Stopp vorgesehen. Dann wird evaluiert, haben wir einen Effekt gesehen bei dem Patienten, geht es ihm besser, dann pausieren und dann kommt ein bisschen das Problem in den Leitlinien, weil dann wird gesagt, wenn es erfolgreich war, dann sagen wir Retreat. Wir haben aber, wenn wir ehrlich sind, keinen genauen Zeitabstand, wie lange denn der Erfolg des Doxycyclins sein soll, bevor wir sagen Non-Responder. Das ist so ein bisschen die Schwäche der aktuellen Leitlinien. Da gibt es einfach keine Daten zu. Es gibt auch keine Daten dazu und auch nicht in der Leitlinie empfohlen, dass man sagt, jetzt 12 Wochen 200, dann 6 Wochen noch 100 oder raus. Es ist eigentlich 200, 10 bis 12 Wochen, dann raus. Wenn wir Non-Response haben, direkt danach ist der Patient per Leitlinie geeignet für eine Biologikatherapie. Man muss aber sagen, also das ist jetzt wirklich die Leitlinie. Im klinischen Alltag sehen wir immer wieder Patienten und gerade auch in dem angloamerikanischen Raum wird es häufig länger gegeben und auch als Dauertherapie. Wir sehen immer wieder Patienten 1, 2, 3 Jahre auf Doxy. Das ist aber nicht der europäisch-deutsche Ansatz und in der Leitlinie gedeckt.
Gut, jetzt kommt eine Anschlussfrage von unserer Zuhörerin der ersten Stunde, Frau Röseke-Schlecht, die natürlich dann fragt, wenn ich das so tue, wenn ich jetzt mit diesem Schema reingehe, ich mache eine Kontrolle nach 12 Wochen, gehe dann gegebenenfalls sogar auf ein Biologikum über und habe das Ganze so früh wie möglich gemacht. Wie gut sind die Daten, dass ich wirklich einen, sie schreibt, fatalen Verlauf der Erkrankung verhindern kann?
Also man muss sagen, es gibt für dieses Window of Opportunity indirekte Daten, die das unterstützen. Es gibt ja keine Langzeitbeobachtungen zwischen diesem Vorgehen, was die Kollegin jetzt beschrieben hat, und dann die Patienten rauslassen und vergleichen, was passiert innerhalb von 3, 5 Jahren ohne Therapie. Diese Daten gibt es einfach nicht. Und die wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Man kann natürlich indirekt gucken, man kann natürlich indirekt schauen und sagen, was passiert von der Response, wenn ich früher mit einer Therapie anfange. Und da gibt es halt Daten, die zeigen zum Beispiel, dass man, wenn man Adalimumab gibt, bei Patienten, die Diagnose früher hatten als 10 Jahre, dass wir eine signifikant höhere Response haben als bei denen wir es einleiten, die länger als 10 Jahre DHS haben. Es gibt Daten, die zeigen, dass die Anzahl an Schüben geringer ist bei Patienten, bei denen man früher einleitet im Vergleich zu vorher. Aber jetzt eine Garantie oder zu sagen, dass jeder, den wir früh damit behandeln, hundertprozentig keinen progredienten Verlauf nimmt, das haben wir nicht.
Ja,
Und
das
diese wird es so wahrscheinlich auch nicht geben.
dieses Phänomen der Frühbehandlung, das heißt ja jetzt Hit Smart and Early, nicht Hard and Early, sondern Smart and Early. Das scheinen wir bei allen chronischen Entzündungskrankheiten zu haben. Wir kennen das von der Psoriasis ja auch. Die Guide-Studie ist ja auch nochmal wunderbar gezeigt. Also ein Prinzip dabei. Und Steffi Frick fragt nochmal, Verträglichkeit von 200 Doxy kann manchmal gastrointestinale Beschwerden machen. Gibt es irgendeinen Trick, wie man das besser managen kann? Man darf ja auf gar keinen Fall Milchprodukte nehmen und dass die Aufnahme von Doxycyclin behindert. Hast du irgendeinen Trick für bessere gastrointestinale Verträglichkeit?
Also die offizielle Ansage und Guideline ist ja also 100 morgens, 100 abends. Wenn man
Okay.
jetzt so im Alltag guckt und als Trick, was manchmal ganz gut geht, das muss man sagen, bevor sie es dann nicht nehmen und nicht vertragen, ist, dass man auch 200 abends gibt vorm Schlafen. Das ist manchmal doch ein Trick. Ist natürlich nicht so ganz so gut mit der Verteilung über den Tag wie 100, 100. Aber wenn man jetzt nach einem Trick fragt, dass man es, bevor man jetzt aufhört mit dem Doxy, kann man das zumindest als sozusagen jetzt
Ja.
als individuelle Empfehlung oder persönliche Empfehlung von mir überlegen.
Das ist ja nochmal super. Du wolltest jetzt dazu noch was?
Ja, auch immer noch nicht
Immer
dazu.
noch
Ich
nicht.
bin
Gut.
noch bei einem anderen Thema, deswegen warte
Okay,
noch.
dann kommen wir jetzt nochmal zu einer chirurgischen Frage. Kuratierst du auch manchmal drainierende Tunnel? Und wie sind die Erfahrungen damit? Und Frau oder Herr PG gratuliert dir zu dem tollen Vortrag.
Ja, also die Kuretage der drainierenden Tunnel, also ich verstehe das jetzt so, schneide ich die immer komplett aus oder eröffnet man die, kann man die auch eröffnen und dann, wenn man das Dach, also das ist das, was ich
Die
vorhin sagte
Roofing.
mit dem Roofing, dass ich das Tunneldach entferne, ich blicke in den Tunnel hinein, kuretiere dann diese gelbrote, gelatineartige Masse aus, inspiziere, dass keine Konnektion weiterer Tunnelanteile zur Tiefe vorliegt. Bei einfachen Fisteln, ja, das geht. Das kann man machen, das machen wir auch. Das ist im Endeffekt ja das Deroofing. Was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir jetzt schon durch die gesunde Haut oben mit der Kurette durchkurettieren. Das ist einfach extrem zeitaufwendig. Bei der Fibrose funktioniert das auch nicht gut. Da würden wir empfehlen, mit der Schere oder mit dem Messer das Tunneldach zu entfernen und dann die Tiefe und den Tunnelboden zu kurettieren, wenn das die Frage beantwortet oder genug
Wahrscheinlich, ich
war.
kann sie nur so wiedergeben, wie sie hier gefragt worden ist. Aber Herr oder Frau PG, wenn das so verstanden worden ist, schreiben Sie uns gerne noch mal rein. Zwei Fragen. Einmal noch Epilation in den behaarten Arealen, also axillär beispielsweise, inguinal. Wird das heute noch empfohlen?
Ja, absolut, ein großes Ja. Auch das vielleicht aus das fällt so ein bisschen unter den adjuvanten Ansatz auch, genauso wie man immer noch die Rauchentwöhnung, wie man auch Gewichtsreduktion empfiehlt, ist tatsächlich im nicht aktiven, nicht hochentzündlichen Stadium auch in der neuen Leitlinie eine Epilation der Haare empfohlen.
Super, klare Antwort. Und dann kommt eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schreibfehler ist oder ob Leittherapie tatsächlich LAIGT sich schreibt, weil es ein besonderes Verfahren ist. Ich kenne es nicht. Gibt es ein therapeutisches, eine Möglichkeit mit Lichttherapie? Ich glaube, dieses Blaulicht war mal so eine Option, aber da weißt du mehr.
Ja, das Blaulicht war ja vor allen Dingen so, oder ist, da bin ich jetzt nicht so der Experte. Bei der Akne war das ja immer ein ganz, ganz Thema oder auch bei anderen entzündlichen Dermatosen. Blaulicht selber bei der HS nicht. Die Leittherapie mit dieser besonderen Schreibweise ist im Endeffekt ein geschützter Begriff für ein Verfahren, was kombiniert die Radiofrequenz mit IPL. Und wenn wir sozusagen eine physikalische Therapie haben. Auch die Leittherapie ist tatsächlich in die neue deutsche Leitlinie gerutscht mit einem Empfehlungsgrad, weil da gab es bei in einer vergleichenden Studie, wo wir diese Leittherapie mit Topika verglichen haben, nur mit Topika, gab es eine bessere Response mit Leitt und Topika. Deshalb ist es in Kombination mit Topika auch in die Empfehlung. Eine schwache Empfehlung, aber eine Empfehlung in der deutschen Leitlinie gekommen. Im Endeffekt eine antientzündliche Potenz. Genauso hineingekommen ist auch durch, gerade gibt es viele Daten von amerikanischen Gruppen über den 1064 Nanometer Laser, den Neodymium-Yag, jetzt aber nicht in einer Epilationsfunktion, um zu enthaaren, sondern mit einem größeren Spot, mit einer antientzündlichen Wirkweise des 1064 auf Knoten und Übergang initiale, also initiale Abszesse und Knoten, auch da gibt es Empfehlungen in der neuen Leitlinie.
Die Frage nach der Curettage hast du genau richtig geantwortet, sehe ich ja gerade. Es ist toll, dass Sie heute so fantastisch dabei sind. Du musst leider noch ein bisschen durchhalten, lieber Falk. Kommt eine auch wieder chirurgische Frage. Würden Sie empfehlen, einzelne akute, besonders schmerzhafte Abszesse in der Praxis zu spalten?
Also ich denke, eine Abszessspaltung oder eine Inzision und Drainage, ein kleines Deroofing, auch eine kleine Eröffnung. Ich meine, Praxen, wir Dermatologen sind ja in der Ausbildung Dermatochirurgen. Und eine Abszessspaltung der Eröffnung ist immer möglich, meiner Meinung nach in der Praxis. Die Frage ist immer, wie schaffe ich es in meinem Setting, dass das sozusagen, ob ich doch in der Lage bin, vielleicht ein bisschen zu sedieren, bin ich in der Lage, auch ein bisschen Lokalanästhesie zu machen, wie toleriert der Patient das Ganze im Endeffekt. Aber bei einer akuten Abszesssituation kann man auch in der Praxis ruhig eine kleine Abdeckung machen. Und du hattest ja eben mal nach so einem praktischen Trick gefragt. Man muss ja nicht jeden Abszess maximal ausquetschen, ausdrücken. Und es reicht häufig auch, wenn man einfach eine 5 mm Stanze nimmt, man stanzt in den Abszess hinein, man hat Drainage für den Patienten, eine direkte Schmerzreduktion, man muss das nicht alles auskuretieren, tamponieren etc. Dann hat man dem Patienten schon mal geholfen, kommt es danach zu keiner adäquaten, dauerhaften Besserung, kann er ja dann immer noch sich vorstellen in der Klinik oder in der Notaufnahme. Aber ich glaube, es spricht überhaupt nichts dagegen, einen fluktuierenden Abszess aufzustanzen, auch in der Praxis.
Der Trick mit der Stanze, den finde ich super. Den werde ich sicherlich ausprobieren, wenn mir das Problem begegnet. Also danke dafür. Jetzt kommen noch zwei Fragen zur Pharmakotherapie. Reduktion der Doxycyclin-Dosis bei eingeschränkter Nierenfunktion.
Also es gibt keine guten Daten, dass man jetzt 100 nimmt, aber ich denke immer, das ist ja immer, man kann natürlich auch das Doxy ein bisschen reduzieren, man kann es mal 100 geben. Im Endeffekt muss man dann einfach individuell entscheiden. Da haben wir nicht wirklich jetzt eine klare Vorgabe in der Leitlinie. Aber auch persönliche Erfahrung, wir haben auch Patienten, die nehmen dann 100, weil sie 200 nicht vertragen, aus welchen Gründen auch immer, oder es nicht angepasst ist wegen Komorbiditäten. Dann kann man das probieren, es ist aber nicht das Standardvorgehen.
Super. Und die bis jetzt letzte Frage geht nochmal um das Zinkgluconat, was ja in der Diskussion aufgekommen ist und wo du gesagt hast, das ist sehr wichtig. Und die Frage ist, ich lese sie mal wirklich so vor. Bezüglich der Einnahme von Zinkgluconat, 90 Milligramm Zink in Form von Zinkgluconat oder 90 Milligramm Zinkgluconat pro Tag?
Ja, sind, also wir empfehlen, das sind ja die alten Studien auch aus der Akne mit Zinkgluconat, weil die einfach eine bessere Resorption haben, es sind 90 Milligramm Zinkgluconat tatsächlich, und sie werden in der Regel angeboten, oder es gibt ja verschiedene Dosierungen auch. Mhm. Wir haben das so gemacht wegen der gastrointestinalen Symptome bei den Patienten, dass wir in der Regel 6x15 verschreiben, 2-2-2, morgens, mittags, abends 2-15er. Das ist auch gastrointestinal besser verträglich als einmal Einnahmen oder höhere Dosen oder 2x45. Damit fahren wir gut und das ist eigentlich auch
tolerabel.
Aber du musst wirklich wissen, 20% haben gastrointestinale Probleme dabei der Patienten, und da muss man die Patienten drüber aufklären.
Ja, Frau Lehnert, die diese Frage gestellt hat, die hat auch tatsächlich dieses Schema schon angewendet. Das lese ich aus der Frage, 15 Milligramm und dann die 2-2-2, um dann auf die 90 pro Tag zu kommen. Sie hat aber noch eine Frage, die finde ich auch ganz wichtig. Die Zinktherapie kann zum Beispiel Eisen- und Kupferstoffwechsel beeinflussen. Macht ihr dafür ein Labormonitoring oder sind bei dieser 90 Milligramm Dosierung keine gravierenden, unerwünschten Wirkungen zu beobachten oder zu erwarten?
Also es gibt natürlich die theoretische Möglichkeit des Kupfermangels. Das ist auch mal, da gibt es Einzelfälle in der Literatur nach jahrelanger Therapie. Ich habe das noch nie gesehen bei Hunderten von Patienten. Jetzt muss ich aber auch sagen, wir machen keinen regelmäßigen Kupferspiel bei den Patienten.
Okay.
Was wir machen, ist Folgendes. Bei Anämie kann ein Thema sein bei der HS. Anämie bei der HS tritt aber in der Regel per se nur auf bei schwersten Formen und auch bei häufig kachektischen männlichen Patienten. Und dafür ist ja die Zinktherapie nicht geeignet. Wir sprechen ja von den initialen Formen, wo in der Regel das nicht vorliegt. Wenn natürlich jemand zu mir kommt, gerade auch Patientinnen, die über Anämie schon berichten oder die aufgrund von schwerer Menses zu Anämie neigen oder ähnliches, das wäre etwas, wo wir dann im Einzelfall auch das kontrollieren würden. Aber generell bei diesen Einnahmen machen wir nicht festgelegte Anämiekontrollen. Aber individuell, wenn es vorliegt oder die Patienten auch schon darüber berichten, über Anämie in der Vergangenheit, dann sollte man das tun.
Toll, vielen Dank für auch diesen ganz, ganz praktischen Rat. Frau Lehnert wird da bestimmt sehr erfreut sein, dass du das nochmal so klar auch formuliert hast. Ich habe hier jetzt keine Frage mehr. Doch, gerade noch eine. Die Kombi Klinda-Rifa, die Frage habe ich eigentlich erwartet. Die Kombi Klinda-Rifa ist ja nicht mehr in der Leitlinie Nummer 1, sondern jetzt eben die 200 Milligramm Doxy. Und ich glaube, damit erledigt sich die Frage auch. 200 Milligramm Doxy ist jetzt Therapie der Wahl. Da kannst du das noch einmal bestätigen.
Ja, es ist die Therapie der Wahl First Line. Aber was richtig ist in der Frage, das ist das, was ich gesagt habe, das sind ja relativ komplexe Schemata. Klinda-Rifa ist nicht raus. Es kann als Second Line noch gegeben werden, wenn man das möchte. Man kann natürlich, wenn man das möchte, auch nach Doxy noch Klinda-Rifa zwischenschalten, muss es aber nicht tun. Das heißt, Klinda-Rifa war ja früher eine zwingende Voraussetzung, um sozusagen die Geeignung für ein Biologikum zu haben. Das ist raus. Aber die Therapie selber als Second Line ist nicht aus der Leitlinie raus. Also wenn jemand persönlich gute Erfahrungen damit gesagt hat oder gesagt, Mensch, das Doxy war schon okay, reicht nicht ganz. Man kann das zwischenschalten, man muss es aber nicht.
Super. Jetzt kommen hier ganz viele Danksagungen schon an deinen Vortrag, mit ganz toller Vortrag, informativer Vortrag. Ich glaube, du hast heute tatsächlich alle Fragen beantwortet, bis auf eine, nämlich auf die von Sascha.
Genau. Nein, mir ist noch ganz kurz eine neue eingefallen. Und zwar, wir haben ja immer wieder Patienten, die dann auf ein Biologikum eingestellt werden, die dann vielleicht auch mal Schübe unter dem Biologikum haben. Und die Leitlinie sagt ja auch, es geht auch eine Kombinationstherapie dann mit einem Antibiotikum. Würdest du da auch Doxy machen oder Clindamono 2x300 Milligramm? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist vollkommen richtig. Die Kombination mit dem Antibiotikum ist ja auch eine Empfehlung in der neuen Leitlinie. Bei uns ist es folgendermaßen, wir steigen dann immer als erstes ein mit Monodoxy. Also das ist unser erster Ansatz beim Flair Monodoxy. Wenn es dann nicht reicht, gehen wir auch manchmal rein in Kombi Klinda-Rifa noch obendrauf bei schweren Flares. Und bei schwersten Flares, wenn man temporär das abfangen möchte, den Flair, kann man auch als Third Line in der Leitlinie IV-Ertapenem nehmen. Das ist etwas, das ist sicherlich nichts, was man so nehmen sollte wie Smarties, bitte. Da muss immer ein Konzept hinter sein, schwerer Schub bei laufendem Biologikum abfangen oder ein schwerer Schub vor der OP downstagen mit Ertapenem. Und das sind so unsere drei Ansätze, Doxy, Clindarifam oder Erta.
Ich glaube, das ist sicherlich etwas, was den Zentren dann vorbehalten ist. Und du hast ja auch gesagt, dass mittlerweile so eine Bestrebung ist, Hidradenitis suppurativa Zentren deutschlandweit ein bisschen zu qualifizieren, die dann sicherlich auch eine Anlaufstelle sind für solche PatientInnen, wenn die auf den Praxen in den Praxen entsprechend sich vorstellen mit solchen schweren Schüben. Jetzt habe ich keine Frage mehr. Sascha, wie ist es mit dir?
Eine letzte Frage, die hätte ich eigentlich von dir erwartet, denn ich wollte noch mal was zu der Lifestyle-Intervention fragen. Du sagtest ja, Rauchentwöhnung ist noch ein Thema. Da kann man schwer die Patienten immer zu bewegen, aber Gewichtsreduktion ist ein Thema. Und da gibt es ja nun Möglichkeiten, die auch medikamentös wir empfehlen können. Also sprich GLP-1-Rezeptoragonisten. Empfehlt ihr das aktiv, wenn die Patienten sich das leisten können und dafür Interesse zeigen, dass ihr zum Beispiel ein Semaglutid aufschreibt?
Also wann wir das schon mal machen, ist sicherlich, wenn wir auch in der Komorbidität Diabetes vorliegen haben. Das ist sicherlich so, dass man das machen kann. Es ist natürlich auch bei Adipositas möglich, wenn, wie du es schon gesagt hast, wenn der Patient da in der Lage ist, sich das zu leisten. Ich sage das mal so ganz vorsichtig. Die Gewichtsreduktion per se ist wichtig für die Patienten, entscheidend. Wenn man darauf zurückgreifen kann und das für den Patienten individuell in Frage kommt, kann man das empfehlen, meiner Meinung nach. Ich glaube persönlich nicht an die aktuell. Ich bin mir nicht sicher, ob die Monotherapie, was immer wieder so ein bisschen rumgeistert, das GLP-1 bei der HS suffizient ist. Aber als additiver Baustein ist es sicherlich möglich. Und dahin wird wahrscheinlich auch in Zukunft die Studienlandschaft wandern und das Ganze wird sicherlich irgendwann eine Rolle spielen bei der HS.
Ein toller Schlusssatz, auch wenn schon offiziell bedankt worden ist für die Teilnahme und ein schöner Abend gewünscht worden ist, ein bisschen zu früh. Jetzt kommt noch ein Kommentar, dass es ein fantastischer Vortrag war. Und vor allen Dingen, und das muss ich auch sagen, Sascha, eine ganz großartige Nachbesprechung. Was wir heute noch in der Speakers Corner gemacht und gelernt haben, das ist, glaube ich, hohe dermatologische Kunst und Schule. Und ich glaube, alle, die heute zugehört haben und vielleicht auch später dann den Podcast hören, die haben jetzt ein großes Stück optimierte Behandlung für die Hidradenitis suppurativa mitgenommen. Also ein tolles Update für 2025. Du hast dir damit allerdings erkauft, dass wir dich 2026 unbedingt wieder einladen und zu einem nächsten Update. Und vielen, vielen Dank dir nochmal. Ein großartiger Abend. Ich hoffe, du kannst den Rest des Abends genießen. Wünsche dir dann morgen noch eine gute Restwoche und nochmal im Namen aller ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag, lieber Falk.
Auch von meiner Seite.
Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns vor 26.
Ganz bestimmt. Mach's gut. Schönen Abend, liebe KollegInnen, Ihnen auch. Einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für die fantastische Teilnahme, für die großartigen Fragen. Und im Mai sehen wir uns zu diesem besonderen Thema mit einer Nichtmedizinerin, aber einer Fachanwältin für Medizinrecht. Und ich glaube, da werden auch ganz viele Fragen kommen. Also genießen Sie den Abend. Und wir sagen nochmal Sascha aus Kiel und tschüss.